Auf TikTok kriegen gerade super viele Leute Videos ausgespielt, in denen angebliche Fabrikbesitzer sagen, dass sie Luxusmodemarken herstellen würden, zum Beispiel Louis Vuitton oder Hermes oder Gucci oder so. Und man könnte die jetzt viel billiger bekommen, weil man sie ja direkt von der Fabrik in China bestellen kann und gar nicht so diesen Luxusmodemarkenaufschlag zahlen muss. Also Sachen, die eigentlich, keine Ahnung, 500 Euro kosten, kriegt man dafür 30 Euro und so.
Ja, aber stimmt das wirklich? Wir gehen rein.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Und diese Woche geht's unter anderem um die heftigste humanitäre Krise aktuell, wovon man ungefähr gar nichts mitbekommt. Und wir sprechen mit dem Chef der SPD-Jusos und fragen nach, warum sind die jetzt so gegen den Koalitionsvertrag? Und wir checken ab, warum Sängerin Katy Perry 10 Minuten im Weltall war. Okay.
Darf ich mich gleich dann darüber aufregen? Weil ich finde es so unnötig, dass da so viel drüber geredet würde, weil Katy Perry mal ins All geht für 10 Minuten und dann erkennt, dass sie ja der Natur schützen will und so. Egal, das kommt gleich. Wir starten nämlich natürlich in die Folge rein und gucken als erstes, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Auf Platz 1 geht's um die neue Harry Potter-Serie. HBO hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass die ersten Schauspielerinnen schon gecastet und ausgesucht wurden. Unter anderem gecastet sind Nick Frost als Hagrid, John Lithgow als Professor Dumbledore, Papa Essidu als Professor Snape und Janet McTeer als Professor McGonagall. Wer Harry, Hermine und Ron spielen soll, das ist noch nicht bekannt. Aber ja, die Produktion der neuen Harry Potter Serie, die startet anscheinend im Sommer. Am Ende sollen dabei 7 Staffeln entstehen, also eine Staffel pro Buch.
In den Kommentaren auf Social gibt es da aber echt viel Kritik für die Besetzung von Papa Isidu als Professor Snape, weil ja, er ist schwarz und er spielt jetzt die eine Person, die 7 Staffeln lang als verdächtig dargestellt wird und unter anderem ja auch von dem Charakter James Potter gemobbt wird. Unter anderem ja auch wegen seiner Haare und wegen seiner Nase. Und da ist jetzt ziemlich viel Kritik zu entstanden.
Voll, weil er ja auch so beschrieben wird. Also er hat so schneeweiße Haut und so. Und das ist ja so ein Trigger-Thema für ganz viele. Das war ja jetzt auch dieses Jahr bei Schneewittchen, wo eine Latina-Frau gecastet war und so. Da ist auf jeden Fall der Shitstorm gefühlt schon vorprogrammiert.
Auf Platz 2 ist ein Shitpost der Tagesschau-Redaktion. Und zwar geht es um die Morgenroutine vom Tagesschau-Sprecher Jens Riva. Also eigentlich um seine Nachmittagsroutine vor der 20 Uhr Tagesschau. Und man sieht da, wie Riva sich erst so Mundtape entfernt, sein Gesicht dann in Eiswasser badet und dabei halt die Tagesschau-Melodie summt. Er isst eine Banane und die Schale der Banane reibt er sich dann auch ins Gesicht. Ich weiß nicht, was das für ein Beauty-Hack ist. Vielleicht sollte ich den mal ausprobieren. Und dann macht er noch ein paar Kniebeugen im Studio, bevor es dann losgeht.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Das Video ist eine Parodie auf ein virales Video von Ende März. Da ist nämlich die Morgenroutine von dem US-amerikanischen Fitness-YouTuber Ashton Hall viral gegangen. Einfach, weil die so mega absurd war. Also er hat auch gezeigt, wie er morgens sein Mundtape entfernt. Der Grund dahinter ist, man soll wohl besser schlafen. Das diskutieren wir einfach nochmal an anderer Stelle. Und Ashton Hall dippt sein Gesicht halt auch in Eiswasser. Aber er hat halt, wie so für Morgenroutinen auch typisch ist, die Uhrzeiten mit aufs Video geschrieben. Und er steht nicht nur wohl jeden Morgen um 3.50 Uhr auf, sondern hat die Uhrzeiten im Video auch noch so verkackt, dass er laut Video morgens 20 Minuten lang die Zähne putzt. Also zu Recht ist das von Jens Riva hier ein kleiner viraler Mocking-Abklatsch.
Dieses Mundtape-Ding, das wird mir auch immer ausgespielt, dass man das mal machen soll, aber ich weiß jetzt nicht.
Ich glaube, wir brauchen da mal eine investigative Recherche.
Im dritten Post geht's um Peter Thiesen. Peter wohnt in Delve in Schleswig-Holstein und fängt an, sich da selber ein Haus zu bauen. Aber dann bekommt er die Diagnose ALS und darum geht's dann in dem Post bzw. in dem Video. ALS, das ist ja die amyotrophe Lateralsklerose und das ist so eine Erkrankung, bei der sich Stück für Stück die Muskeln abbauen. Am Ende kann man sich dann kaum noch bewegen, sprechen oder selbstständig atmen. Und mit der Krankheit war das dann plötzlich eben nicht mehr möglich für Peter, sein Haus fertig zu bauen. Aber, und das ist dann das wholesome Ende, 60 Leute aus seinem Dorf packen eben mit an, helfen ihm. Und das Haus könnte so also tatsächlich noch bis Ostern fertig werden. Das ist ja schnell. Und in den Kommentaren gibt es dafür natürlich richtig viel Liebe.
Auf Platz 4 geht's, wie im Moment leider sehr häufig, um die USA. Da regt sich gerade ein bisschen Widerstand gegen Trump und seine Regierung. Denn nach den Demos, über die wir ja auch letzte Woche schon gesprochen haben, stellt sich jetzt die Elite-Uni Harvard gegen Trump. Der hatte ja von einigen US-amerikanischen Hochschulen gefordert, dass sie ihre Regeln ändern. Also sie sollen zum Beispiel alle Programme, die mit Diversität zu tun haben, die sollen sie einstellen. Sie sollen ausländische Studis bei Verstößen einfach den Bundesbehörden melden. Und darüber hatten wir in der Folge vom 4. April ausführlich gesprochen. Hört euch dazu auch gerne das Interview an, falls ihr das verpasst habt. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. So, anyway, aber Harvard sagt jetzt, nein, wir machen da nicht mit. Der Präsident der Uni, Alan Garber, der hat ein Statement veröffentlicht und sagt, dass keine Regierung das Recht hat, zu entscheiden, was an privaten Universitäten passiert. So, Trump scheint das gar nicht zu gefallen, denn der hat Harvard jetzt erstmal die Förderung, was er auch gedroht hat, von über 2 Milliarden Dollar gestrichen. Und er droht damit, dass er die Uni als politische Organisation einstufen will. Dann würde Harvard seine ganzen Steuervorteile auch noch verlieren.
Genau, ein Professor von Harvard hat jetzt dem BBC gesagt, aktuell könne sich die Uni das leisten und kein Preis sei zu hoch für Freiheit. Aber das ist eben schon krass, weil Harvard ist so die Elite-Uni. Da haben zum Beispiel auch Bill Gates oder Barack Obama studiert. Aber ob das eben auch für die Zukunft gilt und vor allem, ob halt WissenschaftlerInnen weiter in die USA kommen und dann dort bleiben, das ist halt unsicher. Ein Fachmagazin aus den USA hat nämlich mal eine Befragung bei seinen LeserInnen, also WissenschaftlerInnen, gemacht. Und 75% haben angegeben, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, die USA zu verlassen und zum Beispiel nach Jobs in Kanada oder Europa suchen, was natürlich für Europa vielleicht eine ganz gute Nachricht sein könnte.
Aber nicht nur die Uni stellt sich gegen Trump, auch in der Popkultur wurde es politisch. Und zwar war der linke Senator Bernie Sanders letztes Wochenende einfach beim Coachella Festival. Also Coachella sagt, glaube ich, allen was, die auf Social Media unterwegs sind. Und Bernie Sanders ist halt einfach ein Politiker, der da aufgetreten ist, aber nicht, um da irgendwie sich die Auftritte von Lady Gaga und Co. anzuschauen, sondern er hat eine Rede gehalten auf der Bühne. Das hat ihm die Sängerin Claro ermöglicht. Die hat da performt und hat Sanders dann einfach angekündigt. Und er hat, das ist ja größtenteils junges Publikum, in seiner Rede dazu aufgerufen, dass sie für Gerechtigkeit einstehen sollen und sich gegen die Trump-Regierung wehren sollen. Und er hat vom Publikum dafür eine Menge Applaus bekommen, auf jeden Fall.
Wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass so diese große Protest bisher noch ausbleibt, aber man hört gerade immer mehr davon und vielleicht passiert da ja tatsächlich noch was. Tatsächlich hat auch in der letzten Woche Joe Biden sich zum ersten Mal, seitdem er nicht mehr Präsident ist, klar gegen Trump positioniert. Und zwar hat er seine erste Rede eben als Ex-Präsident gehalten und wirft Trump und seiner Regierung vor, in nicht mal 100 Tagen einfach extrem viel zerstört zu haben. Als Beispiel nennt er die großflächigen Entlassungen von Beamten, die Kürzungen beim Social Service und dass die USA so gespalten seien wie noch nie. Aber er hat in seiner Rede kein einziges Mal den Namen Trump gesagt, sondern spricht da immer nur von der neuen Regierung.
Zurück nach Deutschland. Beim 5. Post geht es um eine verbotene Kletteraktion auf dem Kölner Dom. Das hat aber nichts mit Karneval zu tun, denn es sind 5 Franzosen und ein Belgier unerlaubt auf das Dach vom Dom geklettert. Erwischt wurden sie dann vom Sicherheitsdienst, weil die auf den Sicherheitskameras die Stirnlampen der Kletterer gesehen hatten. Und dann ist die Polizei unter anderem auch mit einem Heli angerückt. Jetzt wird gegen die 6 natürlich ermittelt, wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Der Kölner Dom ist übrigens generell ein ganz beliebtes sogenanntes Roofing-Ziel. Das ist dieser Trend, bei dem Leute auf hohe Gebäude oder Wahrzeichen klettern und dann Fotos und Videos halt davon machen und sie auf Social Media veröffentlichen. Roofing ist aber natürlich super gefährlich und das ist nicht nur für die Kletternden selbst, sondern auch für andere gefährlich. Also da kann ja diverses schiefgehen. Zum Beispiel, wenn Gegenstände, die sie zum Klettern mitbringen, runterfallen und vielleicht andere Leute treffen. Nicht so cool.
Ja, ich habe ja mal beim Hochschulradio in Köln gearbeitet. Also ich habe in Köln studiert und da dann beim Hochschulradio meine Zeit verbracht. Und da haben wir ganz oft über diese Kletteraktion auf dem Kölner Dom. Also das ist wirklich häufig. Das kann ich mich noch richtig krass daran erinnern, dass das Gefühl jede zweite Woche irgendjemand mal probiert hat. Jo, und das war's dann mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News. Und als erstes gehen wir in die Innenpolitik. Es ist ja noch nicht mal eine Woche her, dass die Union und die SPD sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und diesen Koalitionsvertrag eben vorgestellt haben. Und schon gibt's Stress zwischen den Parteien. Anscheinend sind die sich nämlich doch gar nicht so einig, wie es eben zuerst ausgesehen hatte.
Ein großer Streitpunkt dabei ist jetzt wohl doch der Mindestlohn. Also der steht ja gerade bei 12,80 Euro. Und im Koalitionsvertrag steht, Zitat, ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 ist erreichbar. Ja, das war eins der wichtigsten Versprechen der SPD und dementsprechend war das auch ein großes Thema, zum Beispiel in Interviews, nachdem die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren. Aber die Union versteht unter dem Wording, das da im Koalitionsvertrag steht, anscheinend was anderes, weil Merz hat als Reaktion darauf bei der Bild am Sonntag gesagt, wartet mal, nee, so haben wir das gar nicht abgesprochen, denn Merz sagt, es gebe gar keinen gesetzlichen Automatismus und es gefällt wiederum der SPD so gar nicht.
Genau, dass es keinen gesetzlichen Automatismus gibt, damit hat Merz allerdings tatsächlich recht, weil über die Höhe vom Mindestlohn entscheidet halt nicht die Bundesregierung, sondern die Mindestlohnkommission, die besteht aus Leuten, aus Gewerkschaften, aus ArbeitgeberInnen und auch aus WissenschaftlerInnen. Und diese Kommission, die macht der Regierung eben einen Vorschlag und dem kann dann zugestimmt werden. Dabei muss die Kommission sich an ein paar Regeln halten. Da wird dann zum Beispiel geschaut, wie sich die Tariflöhne entwickelt haben. Und seit diesem Jahr wird dann eben auch noch mit einbezogen, wie viel Vollzeitbeschäftigte in Deutschland im Schnitt verdienen. Da wird dann schon mal was abgeleitet, aber diese Kommission kann dann auch davon abweichen. Aber ja, theoretisch ist das eigentlich nichts, was der Koalitionsvertrag überhaupt regeln sollte.
Es ist aber auch nicht der einzige Streitpunkt zwischen SPD und CDU. Und zwar geht es auch beim Streit um die Einkommenssteuer. Die wollen SPD und CDU laut dem Koalitionsvertrag für mittlere und kleinere Einkommen senken. Aber da stehen keine weiteren Details drin. Also Merz hat in demselben Interview, wie eben erwähnt, in der Bild am Sonntag, da hat er gesagt, nee, die Senkung, die ist nicht fix. Das werde man nur umsetzen können, wenn genug Geld dafür da ist. Also Merz spricht da von einem Finanzierungsvorbehalt, die SPD und die CDU im Koalitionsvertrag stehen haben. Über den hatten wir ja letzte Woche schon mit Lennart Glaser von Die da oben gesprochen. Im Grunde genommen stehen alle Pläne im Koalitionsvertrag unter diesem Vorbehalt. Also Finanzierungsvorbehalt heißt, gibt es dafür genug Geld? Und wenn sich die Parteien nicht darüber einigen können, wie sie das Geld im Haushalt ausgeben, dann werden diese Pläne eventuell einfach gar nicht umgesetzt.
Genau, und wenn das jetzt alles unsicher ist, ist es natürlich wieder spannend für die SPD, die ja gerade über den Koalitionsvertrag abstimmt. Und wenn Merz sich da ein paar Tage vor der Abstimmung äußert und sagt, ja, vielleicht passiert das alles doch gar nicht, ist auch schon ein weirder Move, finde ich, aber gut. Jetzt gibt es eben aber nicht nur Streit zwischen SPD und der Union, sondern es kommt noch mehr, es kommt nämlich auch noch Streit innerhalb der einzelnen Parteien. Zum Beispiel bei der Union selber, da scheint es eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Koalitionsvertrag insgesamt zu geben. Das sieht man zum Beispiel daran, dass der Generalsekretär Carsten Linnemann diese Woche offenbar freiwillig gesagt hat, er will gar kein Minister werden, was halt als sehr ungewöhnlich gilt, dass man das freiwillig absagt. Manche interpretieren das jetzt eben als eine Unzufriedenheit mit dem Koalitionsvertrag, weil viel von dem, was Linnemann und Merz im Wahlkampf versprochen hatten, eben nicht durchgesetzt wurde. So der große Wurf in der Wirtschaft und so weiter, wo Linnemann wohl wirklich für stehen will, der fehlt und auch die Ministerien wurden so verteilt, dass Linnemann sich da offenbar nicht wiederfindet. Außerdem ja, wird in der Union mal wieder über den Umgang mit der AfD diskutiert. Jens Spahn hat nämlich am Wochenende in einem Interview gesagt, man soll die eher mehr wie eine normale Partei wahrnehmen, zum Beispiel bei Ausschüssen. Also er hat auch bei Lanz jetzt nochmal betont, dass es natürlich eine rechtsextreme Partei ist und man nicht zusammenarbeiten soll, aber man soll sie jetzt eben auch nicht Sonderregeln dafür schaffen, dass irgendwelche Ausschüsse nicht mit ihnen besetzt werden können und so. Also da wird aber auf jeden Fall gerade sehr viel diskutiert, ob die Union da gerade doch so ein bisschen wieder Richtung AfD schielt und guckt, ob es da vielleicht doch Möglichkeiten gäbe.
Und Unzufriedenheit gibt es auch innerhalb der SPD und das ist da besonders kritisch, weil bei der SPD ist es so, dass die Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen. Dafür haben sie 2 Wochen Zeit, also noch bis zum 29. April. Und angenommen wird er nur, wenn 50% der Mitglieder auch dafür sind. Und deswegen schauen wir jetzt alle genau hin, wenn die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, sagt, sie wird gegen den Vertrag stimmen. Dazu hat der Chef der Jusos, Philipp Türmer, seine Leute nämlich aufgefordert.
Genau, wir finden das sehr interessant, weil gerade die Jusos ja die jungen Menschen vertreten wollen und wir sind ein Medium für junge Leute. Und ja, das ist halt auch einer der großen inhaltlichen Streitpunkte. Die Frage ist nämlich, kommt bei der schwarzen-roten Koalition die Jugend unter die Räder? Die Chefredakteurin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Eva Quadbeck, sagt zum Beispiel, für junge Leute steht in diesem Koalitionsvertrag gar nichts drin. Und die ist immerhin eine der krassesten Politikjournalistinnen des Landes.
So, was fordern die Jusos denn jetzt eigentlich? Und das fragen wir am besten einfach Philipp Türmer, den Chef der Jusos. Hi Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Hi.
So, am Koalitionsvertrag habt ihr eine Menge Kritik, vor allem bei der Migrationspolitik, bei Arbeit und Soziales und auch bei der Finanzierung. Und ihr habt gefordert, dass man da nochmal nachbessern sollte. Was müsste denn für eure Zustimmung genau abgeändert werden?
Korrekt. Also wir haben uns das nicht leicht gemacht. Wir haben den Koalitionsvertrag intensiv inhaltlich bewertet und kommen leider zu dem Ergebnis, dass in wesentlichen Politikbereichen, besonders bei Arbeit und Soziales, aber insbesondere auch bei der Asylpolitik, der Koalitionsvertrag den falschen Weg geht und an anderen Stellen, insbesondere bei Finanzen und Steuern, ist er für unseren Geschmack deutlich zu unambitioniert.
Was müsste denn genau geändert werden?
Also am Ende ist es ein Gesamtpaket. Man muss so einen Koalitionsvertrag natürlich in seiner Gesamtheit betrachten. Deswegen ist es nicht so leicht, so einzelne Punkte ganz klar zu benennen. Aber ich benenne mal einen bei der Frage, was wünschen wir uns von unserem Steuersystem? Und da stellen wir fest, dass wir einfach in den letzten Jahrzehnten eine wachsende Ungleichheit beobachtet haben. Also insbesondere große Vermögen sind immer stärker gewachsen und die werden in Deutschland kaum besteuert. Also Vermögen, Kapitalerträge werden viel, viel weniger besteuert als beispielsweise Arbeitseinkommen. Und das führt dazu, dass diese Ungleichheit immer stärker wächst. Ich glaube, das ist gerade auch für junge Menschen ein Problem, insbesondere für die jungen Menschen, die nicht viele Millionen oder sogar Milliarden erben. Denn diese wachsende Ungleichheit, ja, die beeinträchtigt eben total die Möglichkeit, durch Arbeit, Bildung, also durch eigene Leistung aufzusteigen in diesem Land. Und deshalb müsste es da deutlich mehr zur Umverteilung geben. Also wir müssten beispielsweise mit dem Missstand ein Ende machen, dass riesige Erbschaften in Deutschland nahezu überhaupt nicht besteuert werden und im Gegenzug Arbeitseinkommen entlasten.
Hol uns noch mal kurz ab, was steht denn im Koalitionsvertrag da drin, was du für das Steuersystem ändern würdest?
Naja, vor allen Dingen steht verdammt wenig drin in diesem Koalitionsvertrag. Also es ist so ein vages Versprechen, dass man niedrige und mittlere Einkommen steuerlich entlastet. Allerdings steht das wie alles in diesem Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt. Und da wir jetzt schon im Kernhaushalt eine Lücke von 130 bis 150 Milliarden Euro haben, und das ist auch eine Lücke, die nicht einfach querfinanziert werden kann von diesen Sondervermögen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Entlastung dann wirklich kommt. Und vor allen Dingen steht gar nichts dazu drin, dass man dann eben auch höhere Vermögen, ich finde insbesondere hohe Erbschaften, dann vielleicht endlich mal gerecht an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen muss.
Man hört, glaube ich, schon die Forderungen von dir, die würden wahrscheinlich die Partei Die Linke auch mitgehen und die ist ja vor allem auch von jungen Leuten gewählt worden. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist natürlich eure Rolle dann auch, junge Leute zu vertreten, eine sozialere Politik zu machen, gerade als Jusos. Jetzt kann man aber auch die andere Position nehmen und sagen, naja, ihr regiert halt nicht alleine, sondern die Leute haben die SPD gewählt, die Leute haben die Union gewählt, die regieren zusammen. Am Ende lebt sowas von Kompromissen. Und wenn ich so die Bewertung des Koalitionsvertrags von den meisten JournalistInnen richtig verstehe, ist die Bewertung eigentlich eher, dass sich die SPD sehr stark durchgesetzt hat dafür, dass sie nur rund um die 15% bei der Bundestagswahl überhaupt bekommen hat. Ist es fair, dann jetzt noch den großen Aufstand zu machen, wenn es doch schon so viele Ministerposten für die SPD gab und so viele inhaltliche Zugeständnisse?
Also erstmal finde ich, dass man nicht den Fehler machen darf, Personal gegen Inhalte zu stellen. Also man kann nicht sagen, okay, wir haben jetzt 7 Ministerposten, dann lass uns mal aufhören, so viel über Umverteilung zu reden oder ähnliches. Sondern es muss schon eine ehrliche Bewertung dessen sein, was da inhaltlich in diesem Vertrag drin steht. Und selbstverständlich ist richtig, wenn man mit der Erwartungshaltung an diesen Vertrag ranginge, ist das 100% SPD. Naja, also das kann niemand erwarten, weder angesichts des Wahlergebnisses noch angesichts dessen, wie eben Regierungen in Deutschland funktionieren. Das sind Kompromisse und das ist auch richtig. Aber die Frage, und das war auch unser Bewertungsmaßstab, den wir, glaube ich, anlegen müssen in diesem Koalitionsvertrag, ist doch, reicht das, was dort drinne steht, aus, um eine spürbar andere Politik zu machen, um Vertrauen zurückzugewinnen? Denn Vertrauen ist ja total verloren gegangen in den letzten Jahren. Das haben wir ja auch bei dieser Wahl gesehen. Und es muss ja der Anspruch sein, dass die demokratischen Parteien, dass die wieder stärker werden und eben auch dieses Vertrauen, was abhanden gekommen ist, durch andere Politik zurückgewinnen. Und da haben wir, da habe ich eben große Zweifel, ob dieser Koalitionsvertrag das leistet.
Ja, das checke ich. Aber wenn du sagst, das Vertrauen ist weg, also was ist denn euer Ziel? Weil ich meine, der Koalitionsvertrag wurde jetzt verhandelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zurückgenommen wird und dass die SPD und die Union sagen, ja okay, die Jusos sind nicht zufrieden, wir ändern nochmal was dran, ist ja eher gering. Ihr habt ungefähr 20% der SPD-Mitglieder sind bei den Jusos, selbst wenn die geschlossen nicht mitstimmen würden oder dagegen stimmen würden, würde das ja erstmal nichts ändern. Das heißt, also was ist euer Ziel bei der ganzen Nummer? Weil wenn der Koalitionsvertrag durchgehen wird, dann habt ihr ja basically nur gesagt, wir finden es nicht gut, was da drin steht, und das schafft ja noch mehr Unzufriedenheit, oder? Dann ist man ja von vornherein mit dem Gefühl in diese Koalition gegangen, dass das eh nichts wird.
Also ich glaube, das, was Unzufriedenheit vor allen Dingen verursacht, ist, wenn Politik sich nicht selbst treu bleibt. Also wenn man den Eindruck hat, die sagen gestern was ganz anderes als das, was sie heute sagen. Und wir haben immer deutlich benannt, was uns wichtig ist bei einem solchen Koalitionsvertrag. Wir haben immer deutlich benannt, dass wir eine andere Asyl- und Migrationspolitik uns wünschen beispielsweise, aber eben eine menschliche, eine humanitäre. Dass wir bei den Themen Arbeit und Soziales einen ganz großen Fokus darauf legen, dass sich Arbeit wieder mehr lohnt als Erben. Und wir haben immer klar gemacht, naja, wir brauchen auch echte Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Und das bedeutet eben für uns eben auch, dass man ein bisschen ran muss an die ungerechte Vermögensverteilung in diesem Land. Und dem bleiben wir treu. Denn wir bewerten das am Ende an den Maßstäben, die uns immer wichtig waren. Ich verstehe auch, wenn andere zu einer anderen Bewertung dieses Koalitionsvertrags kommen. Also wir stehen jetzt nicht mit der Pistole vor allen SPD-Mitgliedern und sagt, hier, ihr müsst jetzt alle mit Nein stimmen. Absolut nicht. Das muss jeder und jede für sich selbst beantworten. Aber es wäre meiner Ansicht nach unehrlich, wenn wir uns als Juso-Bundesverband um eine Bewertung drücken würden. Nee, wir müssen schon sagen, was halten wir am Ende davon? Reicht uns das oder reicht uns das nicht? Und das haben wir getan.
Philipp, euer SPD-Partei-Co-Vorsitzender Lars Klingbeil, der hat an euch und an alle anderen Parteimitglieder direkt appelliert und hat gesagt, wenn wir jetzt nicht mit der CDU zusammenarbeiten, dann könnte die sich auch der AfD annähern und das müsste man dringend verhindern. Nicht, dass ihr jetzt für Streit untereinander sorgt oder auch generell für Chaos mit deinem Vorschlag abzulehnen, den Koalitionsvertrag. Meinst du nicht, dass das passieren könnte?
Also die Parteispitze und der Parteivorstand haben ja direkt am Wahlabend gesagt, wenn es einen Koalitionsvertrag gibt, dann muss darüber die Basis der SPD-Mitglieder abstimmen. Und das macht ja dann auch nur Sinn, wenn die wirklich was zu entscheiden haben, ne? Also wenn man sagen würde, okay, es gibt eh nur eine richtige Antwort, dann warum macht man das dann? Ne? Dann wäre es ja Scheinbeteiligung. Wir nehmen dieses Beteiligungsformat sehr ernst und deswegen beurteilen wir es inhaltlich. Ich verstehe natürlich auch, wenn Lars Klingbeil zu einer anderen Beurteilung kommt, der war ja ganz nah dran, ne, in der Gruppe, die das dann am Ende verhandelt hat. Wäre auch irgendwie komisch, wenn er sagen würde, nee, stimmt mit Nein. Das wäre ziemlich weird. Ja. Aber man muss auch aushalten, glaube ich. Und deswegen macht man ja so ein Mitgliedervotum, wenn dann andere in der Partei zu einer anderen Bewertung kommen.
Philipp Thürmer ist Chef der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Danke dir.
Danke.
Dankeschön.
Okay, wir schauen jetzt zum Schluss bei diesem Thema auch nochmal drauf, wie geht's denn jetzt weiter? Also neben der SPD muss natürlich auch die CDU über den Vertrag abstimmen. Das soll bei denen am 28. April passieren, bei so einem Mini-Parteitag sozusagen. Und wenn es da die Mehrheit gibt, dann soll Friedrich Merz auch am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden.
Genau, und an diesem Tag sollen dann auch möglichst alle MinisterInnen vereidigt werden. Darüber wird ja viel spekuliert, wer welchen Job kriegt. Das weiß man aktuell noch nicht. Bis jetzt weiß man offiziell nur, welche Partei welche Ministerien kriegen soll. Und zwar sind es 9 Ministerien für die Union, also CDU und CSU, und 7 für die SPD. Aber wie das immer so ist, sickern natürlich vorher schon Namen durch. Und HauptstadtjournalistInnen haben als größtes Hobby insgesamt, glaube ich, über Namen zu spekulieren. Von der SPD könnten zum Beispiel Bärbel Baas oder Petra Köpping Ministerin für Arbeit und Soziales werden. Und Sonja Eichwede ist im Gespräch für das Justizministerium. Boris Pistorius könnte Verteidigungsminister bleiben. Lars Klingbeil wird gehandelt als Vizekanzler und Finanzminister. Damit hätte er einen der wichtigsten Posten, wie man ja in der letzten Regierung gesehen hat, weil man als Finanzminister eben sehr viel Einfluss hat auf alle anderen Ministerien. Und vor allem, weil wir ja gerade das Wort Finanzierungsvorbehalt schon besprochen haben. Und der liegt natürlich beim Finanzminister. Also der muss immer entscheiden, haben wir dafür das Geld oder nicht. Und damit ist dieses Finanzministerium gerade ein sehr mächtiges Ministerium. Bei den Unionsministerien wird gerade ganz viel natürlich über das Außenministerium geredet, weil es ein wichtiges Ministerium ist. Da hört man ganz oft den Namen Johann Wadephul, wobei auch Armin Laschet immer mal wieder fällt. Alexander Dobrindt wird als Innenminister gehandelt und Jens Spahn als Wirtschaftsminister. Für das Landschaftsministerium könnte Michaela Kaniber von der CSU nominiert werden und aus der CDU kommen Christina Sinemus als Ministerin für Digitales und Ina Scharrenbach als Verkehrsministerin in Frage. Aber man muss hier sagen, das weiß man alles einfach noch nicht. Das sind so Namen, die da gerade rumgeworfen werden und offenbar will Merz auch mit einer großen Überraschung irgendwie kommen und vielleicht wird dieses neu geschaffene Digitalministerium auch von jemand externen besetzt. Also man weiß es einfach noch nicht so genau.
Also to be honest, ich merke mir die Namen dann wirklich erst, wenn die Ministerien besetzt sind. Okay, Deal. Bei den Ministerien an sich wird sich aber übrigens auch was ändern. Also bisher gab es das Ministerium für Bildung und Forschung. Das wird jetzt aber getrennt. Also bis zum Schulabschluss, also Abitur oder Hochschulreife, kümmert sich das Familienministerium. Und für die Unis und Hochschulen soll dann das Forschungsministerium zuständig sein. Leiten könnte das Ministerium für Bildung und Familie Silvia Breha oder Katrin Prien von der CDU zum Beispiel.
Genau, und zum Forschungsministerium gehört dann jetzt übrigens auch noch der Bereich Raumfahrt. Die Idee dafür kam unter anderem von Markus Söder, der ja in der Vergangenheit schon oft dafür geworben hat, dass Deutschland mehr in der Raumfahrt mitmachen soll. Ministerin dafür könnte Dorothee Bär von der CSU werden.
Konstanze Arndt ist die parteilose Bürgermeisterin vom sächsischen Zwickau und die hat eine rechtsextreme Droh-E-Mail bekommen. Und das hat sie dann auf Instagram veröffentlicht. In dieser E-Mail steht: Denken Sie an Walter Lübcke, immer schön aufpassen. Die E-Mail scheint über so ein Kontaktformular auf ihrer Website verschickt worden zu sein, wo man halt so Vor-, Nachname, E-Mail und so zum Antworten hinterlässt. Und nach diesem Formular ist der Absender Adolf Hitler und die E-Mail-Adresse nsu@gmail.com. Da läuft es einem echt ein bisschen kalt den Rücken runter.
Ja, genau. Also NSU vielleicht für alle, die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Damit, das ist die Abkürzung für den nationalsozialistischen Untergrund, also die rechtsterroristische Gruppe um Beate Zschäpe, die zwischen 2000 und 2007 aus rassistischen Motiven 9 Menschen getötet hat. Und die haben eben auch eine Connection zu Zwickau. Da ist der NSU nämlich 2011 aufgeflogen und das war auch deren letzter Wohnort.
Ja, und der Inhalt der Mail, also denken Sie an Walter Lübcke, immer schön aufpassen, das ist schon krass, weil Walter Lübcke war der Regierungspräsident von Kassel und der ist 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Davor wurde er halt regelmäßig wegen seiner sehr offenen Haltung gegenüber Geflüchteten im Netz attackiert. Und mit dieser E-Mail an die Zwickauer Oberbürgermeisterin wird ihr jetzt also auch mit dem Tod gedroht. Also sie setzt sich nämlich auch aktiv für die Erinnerungen an die Taten vom MSU und ihre Aufklärung ein.
Genau, das Ganze ist jetzt nicht das erste Mal, dass Rechtsextreme versuchen, AmtsträgerInnen auf diese Art und Weise einzuschüchtern. Vor ein paar Jahren gab es auch schon so Droh-E-Mails, die mit NSU unterschrieben wurden, beziehungsweise in Hessen war das dann auch ganz oft NSU 2.0. Und das waren halt damals eine richtige Welle an Mails, die vor allem an PolitikerInnen und Rechtsanwälte gingen, die sich gegen Rassismus einsetzten oder selbst Migrationsgeschichte haben. Und der Absender dieser E-Mails, der ist letztes Jahr verurteilt worden und sitzt jetzt im Gefängnis. Es gibt aber immer noch Nachahmer. So wurde erst Anfang des Jahres der SPD-Politiker Helge Lindt mit einem Schreiben bedroht, der mit NSU 3.0 unterschrieben war. Also es ist irgendwie krass, dass gerade so diese Bedrohungslage wieder so groß wird. Und ja, in ihrem Insta-Post postet eine E-Mail, sagt eben Constanze Arndt, diese Oberbürgermeisterin jetzt aus Zwickau, dass sie die Mail als bedrohlich empfindet und genau weiß, was mit Walter Lübcke passiert ist. Sie will sich davon aber nicht einschüchtern lassen.
Ich bin geneigt, davon auszugehen, dass es sich wirklich um, ich sag das mal so ganz einfach, einen Spinner handelt und möchte im Moment nicht glauben, dass das tatsächlich ernst gemeint ist. Nichtsdestotrotz, es verursacht erstmal ein sehr ungutes Gefühl. Also ich möchte einfach nicht bedroht werden.
Ja, wer genau dahinter steckt, hinter diesem Drohbrief, das weiß man natürlich noch nicht. Aber die Oberbürgermeisterin hat auf jeden Fall Strafanzeige gestellt und ihr war übrigens auch super wichtig, dass die Mail veröffentlicht wird. Sie hat es ja auf Instagram geteilt und laut ihr ist diese Öffentlichkeit dann nämlich auch wie so eine Art Schutz.
Es ist eine der größten humanitären Krisen der Welt laut den Vereinten Nationen. Aber trotzdem berichten aktuell internationale Medien kaum darüber. Wir ehrlich gesagt bisher auch nicht wirklich und das wollen wir jetzt aber ändern. Es geht um den Krieg im Sudan.
Der Sudan ist ein Land in Ostafrika, südlich von Ägypten und da herrscht seit genau 2 Jahren ein richtig brutaler Krieg. Also 14 Millionen Menschen sind da auf der Flucht und mehr als 150.000 Menschen sind schon gestorben. Zudem hat der Krieg das Land auch in eine Hungersnot gestürzt. Und zwar so krass, dass mehr als 26 Millionen Menschen hungern. Das ist einfach die Hälfte der Bevölkerung im Sudan. Außerdem ist auch die medizinische Versorgung zum Beispiel zusammengebrochen. Es gibt auch Berichte über heftige Kriegsverbrechen. Also die Soldaten der Kriegsparteien haben laut Augenzeugen massenhaft Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und im Westen von Sudan, in der Region Darfur, befürchten NGOs auch eine ethnische Säuberung. Also unter anderem gegen die Masalit-Ethnie. Also die USA, die sprechen da sogar schon von einem Völkermord.
Ja, also richtig krass. Und wir wollen jetzt mal verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Dazu muss man halt erstmal gucken, wie es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. 2019 fing es letztlich an, da gab es einen Putsch im Sudan. Davor wurde das Land von einem Diktator regiert. Danach hat eine Übergangsregierung die Kontrolle übernommen. Und diese Übergangsregierung, die bestand aus 2 unterschiedlichen Lagern. Einmal General Abdel Fattah al-Burhan oder kurz Burhan. Der war der Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee und somit praktisch der Präsident. Und auf der anderen Seite war General Mohamed Hamdan Dagalo, der auch Hameti genannt wird. Er ist der Anführer der RSF, der Rapid Support Forces. Das ist eine Abkürzung, die jetzt gleich noch häufiger kommen wird. Und das ist eine paramilitärische Miliz.
So, und diese beiden Gruppen, die sollten ursprünglich mal zusammen das Land demokratisieren. Das Militär hat unter der Führung von Burhan 2021 aber nochmal geputscht. Dadurch wurde diese Übergangsregierung aufgelöst und es kam zu immer mehr Konflikten zwischen den beiden Generälen Burhan und Hemeti. Auch weil Burhan diese paramilitärische Miliz RSF von Hemeti in die normale Armee eingliedern wollte. Aber im April 2023 ist der Konflikt dann völlig eskaliert und hat diesen jetzigen Krieg ausgelöst.
Genau, ihr merkt schon, es ist alles sehr komplex, die Hintergründe zu verstehen. Und es wird noch komplexer, weil auch ausländische Akteure da involviert sind. Also die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beispiel schicken Waffen an die Miliz RSF. Und das Problem ist, es hat in den 2 Jahren Krieg jetzt schon mehrere internationale Initiativen gegeben, um den Krieg zu beenden oder auch nur einen Waffenstillstand zu vermitteln. Aber diese Initiativen, die sind alle gescheitert. Im August 2024 hat zum Beispiel die USA versucht, ein Gespräch zu vermitteln, aber das sudanesische Militär hat sich halt geweigert. Und seitdem haben sich die Kämpfe auch nochmal verschärft.
Okay, so viel erstmal an Hintergrundwissen. Wir wollen jetzt aber nochmal wirklich checken, wie die Lage im Land aussieht und was das für die Menschen vor Ort wirklich heißt. Deswegen haben wir ARD-Korrespondentin Anna Usius eingeladen. Sie berichtet aus dem Studio in Ägypten und unter anderem eben auch über den Sudan. Hi Anna.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Im Februar ist es dir gelungen, als Journalistin in den Sudan einzureisen, was ja seit Kriegsbeginn fast unmöglich war. Wie ist denn die aktuelle Lage im Sudan?
Ja, die Lage im Sudan ist wirklich katastrophal, muss man sagen. Ihr habt es ja gut beschrieben, es kämpfen ja ganz banal 2 Männer um die Macht im Land, dieser Al-Burhan und der Hemeti. Und die richten mit ihrem Kampf um die Macht wirklich ein komplettes Land in den Abgrund, richten es zugrunde, weil die Kämpfe eben in den Wohngebieten ausgetragen werden. Das heißt, ohne Rücksicht auf die Zivilisten werden Wohngebiete bombardiert, werden wirklich ganz, ganz viele zur Flucht gezwungen. Ich habe eben in Port-Sudan, im Osten des Sudan, mit Leuten gesprochen, die eben beispielsweise aus der Hauptstadt dahin geflohen sind, die völlig verzweifelt sind, weil sie gesagt haben, wir haben alles verloren. Und gerade diese RSF-Miliz, also Rapid Support Forces, die gehen wirklich mit einer unglaublichen Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vor. Wir hören von Massenvergewaltigungen gegen Frauen. Wir hören davon, dass Dörfer niedergebrannt werden, gerade im Westen des Landes, in Darfur. Dort kommt es zur ethnischen Säuberung. UN-Vertreter sprechen sogar von einem Genozid, also einem Völkermord, der sich dort abspielt. Und diese Kämpfe sind noch lange nicht vorbei, auch jetzt 2 Jahre nach Ausbruch des Krieges. Denn man muss sagen, beide Seiten weigern sich, miteinander an einem Tisch zu sitzen, zu verhandeln. Hemeti, dieser Milizenführer, hat nochmal ganz klar gesagt, mit mir kann man nur durch die Waffe sprechen. Es gibt keine Alternative, als ich will gewinnen. Im Moment sieht es so aus, dass die nationale Armee etwas auf dem Vormarsch ist. Das heißt, die haben die Hauptstadt, Khartoum heißt die, zurückerobern können. Hemeti und seine Miliz wurden ein bisschen zurückgedrängt, aber die versuchen sie jetzt eben in Darfur vor allem im Westen breit zu machen. Viele Experten befürchten wirklich, dass der Sudan möglicherweise sogar geteilt werden könnte. Auf jeden Fall ist ein Ende der Kämpfe noch nicht in Sicht.
Du hast ja jetzt auch mit den Menschen vor Ort gesprochen. Wie hast du die erlebt? Haben die überhaupt noch irgendeine Art von Hoffnung?
Die hoffen natürlich, dass die Kämpfe aufhören. Sie sind unheimlich wütend auf diese RSF-Miliz, weil sie die eben vor allem als wirkliche Schlechter bezeichnen, weil die so skrupellos vorgehen. Aber man muss sagen, auch die andere Seite nimmt keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Also wir hören auch, dass beispielsweise in der Hauptstadt Khartoum, die jetzt zurückerobert wurde, wirklich Leute bewusst hingerichtet, erschossen wurden. Und das ohne Gerichtsverfahren, sondern einfach nur, weil man ihnen vorgeworfen hat, vorher mit der Miliz gemeinsame Sache gemacht zu haben. Also beide Seiten nehmen da echt keine Rücksicht. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind natürlich sehr, sehr verzweifelt, weil sie alles verloren haben. Sie haben kein Zuhause mehr. Sie haben viele Angehörige verloren. Viele alleinerziehende Frauen, die eben zugucken mussten, wie ihre Männer vor ihren Augen erschossen wurden. Ich habe im Südsudan mit einer Geflüchteten gesprochen, die mit 2 kleinen Kindern fliehen konnte. Aber ihre anderen 2 Kinder wurden vor ihren Augen erschossen. Also es ist ein unfassbares Leid, was da im Sudan sich abspielt. Und ihr habt es ja eben gesagt, das ist ein Leid, was wir in der Welt kaum mitbekommen. Das heißt, es zählt leider zu den vergessenen Kriegen weltweit angesichts der vielen Konflikte, die wir auf der Welt haben, wie eben Ukraine, wie Gaza, findet der Sudan nicht statt. Viele denken, ach Gott, das ist irgendwo in Afrika, aber die Vereinten Nationen sprechen ganz klar von der größten humanitären Krise der Welt. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen, rund 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht innerhalb des Landes. Das ist, als würden sich alle Einwohner aller deutschen Hauptstädte gleichzeitig auf die Flucht begeben. Also Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, einfach mal zusammen auf die Flucht. Und all diese Leute brauchen dringend Hilfe und brauchen dringend Versorgung. Und daran hapert es aber massiv. Das heißt, es ist das große Problem einfach, dass keine Hilfe bei den Leuten ankommt in vielen Gebieten. Im Sudan, der ja ein Riesenland ist, ist immer noch keine Hilfe angekommen.
Ja, lass mal kurz über die Hilfe reden, weil das haben wir uns auch gefragt. Also das Land ist ja auf Hilfe von Ausland angewiesen. Jetzt ist aber gleichzeitig halt Trump Präsident der USA geworden, hat halt als eines der ersten Aktionen erstmal dieses Hilfsprogramm USAID bzw. USAID. Das ist ein Hilfsprogramm einfach. Da wurden die Gelder massiv gekürzt und damit auch die Gelder, die in den Sudan fließen können. Was heißt denn das? Und gibt's, also wie sieht denn Deutschland oder die Europa, was machen wir denn als Unterstützung?
Ja, das macht den Leuten im Sudan wirklich Riesensorge, was die USA da angekündigt haben und auch umgesetzt haben. Als ich da war, war tatsächlich im Hafen von Port Sudan ein Schiff aus den USA angekommen, eine riesige Weizenlieferung, Mehl für die Hungernden im Sudan. Und aparterweise hieß dieses Schiff völlig absurd One and Only. Und damals hat noch irgendwie grinsend fast irgendwie der Mitarbeiter der Hilfsorganisation gesagt, ja, ich hoffe, dass das nicht wahr wird. Und tatsächlich kam kurz danach genau die Ankündigung. Und ich habe mit Leuten im Flüchtlingslager gesprochen im Sudan, die echt gesagt haben, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Wenn uns hier die Hilfen gestrichen werden, dann verhungern wir alle. Denn man muss ganz klar sagen, viele Hilfsorganisationen finanzieren sich zu einem guten Teil mit Geldern aus den USA bisher. Das heißt, manche sogar zu 50%, also zur Hälfte oder 70%. Das heißt, da müssen ganz viele Projekte jetzt gestrichen werden. Die Folge ist natürlich, das sieht natürlich auch Europa, das sieht auch Deutschland. Deswegen hat es in dieser Woche ja auch eine große Konferenz in London gegeben, wo eben verschiedene Staaten sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir müssen über den Sudan reden, wir müssen gucken, wie mehr Hilfe in den Sudan kommen kann. Aber die große Frage ist natürlich, kann das aufgefangen werden, was da bisher an Geldern aus den USA gekommen ist? Und die Antwort ist vermutlich nein. Und das macht den Leuten vor Ort wirklich, wirklich Angst.
Boah, das ist echt jetzt eine harte Kost, muss man so sagen. Und es wird wahrscheinlich nicht einfacher, weil, Anna, gibt es irgendwelche Hoffnungen, dass dieser Krieg irgendwie beendet werden könnte?
Momentan ehrlich gesagt leider nicht so richtig, weil das Hauptproblem ist, ihr habt es eben angesprochen, dass dieser Krieg von außen finanziert wird. Das heißt, Gelder kommen aus dem Ausland in den Sudan und nicht nur Gelder, sondern auch Waffenlieferungen. Und zwar beide Seiten haben ihre Unterstützer. Die nationale Armee von Armeechef Al-Burhan, die wird beispielsweise von Ägypten oder von Saudi-Arabien unterstützt. Und die RSF-Miliz wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Also die Vereinigten Arabischen Emirate kennen wir von Dubai, diese Glitzermetropolen Dubai, Abu Dhabi. Und aber genau dieses Land, wo man eigentlich denkt, ah, ist ja cool, Dubai und super interessant, das unterstützt diesen schlechter Hemeti, diese grausame Miliz, die so brutal gegen die Bevölkerung vorgeht. Und zwar mit Waffen und mit Geldlieferungen. Da geht es vor allem um das Interesse an Bodenschätzen des Landes. Der Sudan könnte eigentlich so reich sein, ist eigentlich ein reiches Land. Er hat nämlich total viele Bodenschätze und vor allem geht es um Gold. Der Sudan hat viele Goldminen und die Emirate haben ein großes Interesse an diesen Goldvorkommen und teilweise arbeiten die da auch mit Russland zusammen. Man redet von so einer Schmuggelroute, einer Goldschmuggelroute bis nach Russland. Und deswegen wird da eben Hemeti und die RSF-Miliz unterstützt. Und das ist echt brutal zu sehen. Und das war jetzt auch eben nochmal Thema bei dieser Konferenz in London in dieser Woche, dass man gesagt hat, diese ausländische Unterstützung, die muss aufhören. Vorher kann eigentlich dieser Krieg nicht zu Ende kommen.
Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, was ich nicht verstehe, warum wird denn da so wenig drüber berichtet? Weil man hört das immer mal wieder. Ist es, weil es so kompliziert ist, weil es so weit weg ist, weil es Afrika ist und da ist eh immer Krieg? Oder also was, weil ich meine, es ist ja alles drin, was eine Relevanz ausstrahlt. So. Eigentlich müsste man doch da als internationale Gemeinschaft total drauf gucken, oder?
Absolut. Und das frustriert die Leute vor Ort natürlich auch enorm. Also ich habe mit einer jungen Frau, ne, die war gerade mal 20, im Flüchtlingslager gesprochen, die gesagt hat, ey, die Welt hat uns vergessen. Leute, schaut auf den Sudan, wir sind wichtig. Was hier passiert, das geht euch alle an. Wir fühlen uns total von euch vergessen. Und genau das ist das große Problem. Angesichts eben der vielen Konflikte, die wir haben, hat man ja eh so ein bisschen den Eindruck, dass man eigentlich Krieg und Krise nicht mehr hören kann, weil es immer nur um negative Themen geht und Gaza ist ganz furchtbar und was da abgeht und Ukraine ist natürlich auch ganz schrecklich und dann, genau wie du sagst, irgendwo in Afrika, man weiß nicht so richtig, viele, wenn ich sage, ich fahre in den Sudan oder ich berichte über den Sudan, sagen, ah, da bekämpfen sich bestimmt irgendwelche komischen Stämme in Afrika, kenne ich nicht, weil so mit Macheten, das ist es aber nicht, es ist ein total moderner, brutaler Krieg des 21. Jahrhunderts, da gehen die mit Drohnen gegeneinander vor und das auf dem Rücken einer Bevölkerung. Also es ist ja auch nicht, dass es ein Bürgerkrieg wäre, wo irgendwie ein Stamm gegen den anderen. Nein, es sind zwei Männer, die wirklich ein ganzes Land in den Abgrund stürzen und deswegen hat der Sudan es eigentlich verdient, dass wir mehr hinschauen.
Das haben wir jetzt einmal getan. Danke, Anna, für die ganzen Infos und die Aufklärung. Das war Anna Osius aus dem ARD-Studio in Ägypten.
Danke, ciao.
So, wieder harte News. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch eine kurze Runde, kurz News drehen.
Yes, und diese Woche haben wir eine ganz crazy News für euch, denn das erste Mal seit 70 Jahren ist eine Gruppe, die nur aus Frauen besteht, im Weltall gewesen. Und die prominenteste unter den Frauen ist Sängerin Katy Perry gewesen. Der Weltraumtrip wurde von Blue Origin organisiert, einem Unternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Seine Frau Lauren Sanchez, die war auch mit an Bord und hat die Anzüge der insgesamt 6 Frauen designt. Die waren am Ende super eng anliegend und dunkelblau und sehen, also meiner Meinung nach, entweder aus wie so Taucheranzüge oder wie so Superheldinnenkostüme. Naja, muss man aber auch dazu sagen, das ist jetzt keine Riesenmission gewesen, sondern eher sowas wie ein Ausflug, also so ein kleiner Trip in Space. Gerade mal 11 Minuten waren die Frauen im All und so richtig im All waren sie dann auch nicht. Also solche Freizeit-Weltraumreisen, die gehen nämlich meist nur bis zur sogenannten Kármán-Linie. Das ist praktisch der Anfang vom All, also so ungefähr 100 Kilometer hoch. Und die 11 Minuten waren aber wohl genug Zeit, dass Katy Perry auch beim Weg zurück auf die Erde einen Song performen konnte, nämlich What a Wonderful World von Louis Armstrong.
Achtung, Meinungspart, ich finde das ganz furchtbar alles. Was ist das? Warum reden da alle drüber, dass Katy Perry ins All fliegt und danach runterkommt und sagt, so, ich habe jetzt gemerkt, man muss die Umwelt schützen. Ich habe es jetzt von oben gesehen, wo ich so denke, so, yo, du bist gerade, weil du so reich bist, ins All geflogen. Und hast damit die Umwelt komplett kaputt gemacht. So, das macht überhaupt keinen Sinn alles, aber egal. Ich habe auch das Gefühl, dieser ganze Ausflug, also er hat, glaube ich, wenn es um rein, wir wollen Publicity haben und Aufmerksamkeit für diese Firma. Und ich glaube, darum ging es dem Amazon-Chef, Jeff Bezos, dass jetzt alle darüber reden, dass es diese Firma gibt.
Check.
Ja, dieses Ziel wurde auf jeden Fall erfüllt, aber es gab eben auch extrem viel Kritik. Ich habe das Gefühl, es gab mehr Kritik als andere Berichterstattung. Einmal natürlich, weil eben so Weltraumtourismus ziemlich schädlich für die Umwelt ist. Außerdem ist es halt kranker Luxus. So ein Weltraumticket soll über 150.000 Euro kosten und ganz oft war auch der Top-Kommentar unter irgendwelchen Posts Text the Rich, so dass man sich sowas eben nicht mehr leisten können soll einfach. Und ja, auch Katy Perry wurde eben kritisiert. Sie hat ja eben nach dem Flug erstmal den Boden geküsst und dann eben gesagt, was über den Planeten besser schützen soll. Und dass sie sich aber auch sehr geliebt fühle.
I feel super connected to love. So connected to love. I think this experience has shown me, you never know how much love is inside of you. Like how much love you have to give. And how loved you are until...
Ich habe so einen O-Ton von ihr gehört, wo sie sagt, sie liebt ja eh schon Astrophysik und Astrologie und sie glaubt, wir alle bestehen aus Sternenstaub. Und das ist wirklich so, diesen Turn in dem Satz von Astrophysik zu Astrologie und Sternenstaub, das ist der Wahnsinn.
Ja, das ist auch so ein bisschen die Intention wohl gewesen, dass sie als reine Frauengruppe mitfliegen, um da auf irgendwie eine feministische Art und Weise junge Mädchen auch für so MINT-Fächer und Themen Wissenschaft und so zu begeistern und da Vorbilder zu sein. Aber ja gut, vielleicht inspiriert es die ein oder andere, aber es ist halt einfach trotzdem ansonsten absoluter Prestige-Luxus-Trip, der extrem umweltzerstörend war. Deswegen, wir sind nicht die allzu großen Fans von dieser Aktion, wie viele andere im Netz auch nicht.
Es gibt übrigens echte Astronautinnen, die das wirklich gelernt haben und die dann auch wirklich ins All fliegen und da Sachen machen. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis.
Das ist doch ein Vorbild. Ja. Wir haben es vorhin angeteased, jetzt kommen wir zu TikTok-Videos, die viral gegangen sind diese Woche. Die zeigen nämlich, wie man günstig an High-End-Markenprodukte kommen soll, zum Beispiel von Louis Vuitton oder zum Beispiel Lululemon. Die kann man nämlich einfach direkt bei den Herstellern in China kaufen. Das sagen die Videos zumindest. Da geben vermeintliche chinesische ExpertInnen Tipps, nach welchen Herstellern man da genau suchen muss. Also wenn du eine Lululemon-Leggings suchst oder einen Adidas-Schuh, dann gibt's den genau hier in dieser Fabrik. So ungefähr klingt das dann immer in den Videos. Da ist dann vielleicht auch nicht das Originallogo drauf, aber sie sagen, das Material und das Handwerk dahinter und so, es ist halt einfach alles das Gleiche, nur ohne Logo und Siegel. Und jetzt gibt's Leute, die vermuten, dass diese Videos nicht random viral gehen, sondern dass das was mit Trumps Zöllen zu tun hat, weil China und die USA leisten sich da ja gerade so echt so einen Handelskrieg, wo sie sich gegenseitig immer wieder höhere Zölle auferlegen. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Und in den viralen Videos wird jetzt gesagt, dass die US-Amerikanerinnen den Aufpreis der Zölle ja so umgehen könnten, wenn sie direkt bei den Fabrikanten in China kaufen würden. Also richtig sus. Ob das stimmt, ist aber fraglich, weil Louis Vuitton hat zum Beispiel auf Nachfragen gesagt, sie würden überhaupt nicht in China herstellen. Und eine amerikanische Zeitung hat auch mindestens bei einem Video herausgefunden, dass der Hersteller nicht für Lululemon produziert. Also ja, consume at your own risk. Immer schön vorsichtig sein mit den Informationen im Internet.
Also wir wissen es nicht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe ein bisschen mich da versucht zu informieren. Und es gibt schon kritische ModejournalistInnen, die sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt haben. Und die sagen, dass das wahrscheinlich fake ist. So, dass es schon realistisch ist, dass Louis Vuitton wirklich nicht in China produziert, wie sie halt sagen. Und dass das einfach, also China hat einen riesengroßen Fake-Produktemarkt. Und dass da vielleicht ein paar findige Firmenchefs von Fake-Produktionsfirmen einfach eine gute Gelegenheit gewittert haben.
Auf jeden Fall.
Um mal ihre Produkte nochmal weiter zu verkaufen. Und was ihr kauft, könnt ihr euch selber entscheiden. Beim Streaming-Anbieter Spotify gibt es jetzt auch Hörbücher und das bereitet den Buchverlagen richtig Sorgen. Weil wer Spotify Premium hat, der kann jetzt bis zu 12 Stunden im Monat kostenlos Hörbücher hören. Wer länger hören will, der kann extra Stunden kaufen oder auch direkt ganze Hörbücher. Die kann man dann natürlich so viel hören, wie man will. Und es klingt jetzt erstmal ganz cool, nur Spotify ist ja nicht gerade dafür bekannt, seine Artists gut zu bezahlen. Bei Songs kriegen die Artists ja im Schnitt gerade mal 0,3 Cent pro Klick. Und Spotify hat zwar den Buchverlagen jetzt versprochen, dass sie mehr kriegen würden, aber die Einnahmen für die Verlage, die scheinen da eben noch ein bisschen schwammig zu sein, könnten aber so zwischen 20 und 40 Cent pro gestreamter Stunde liegen. Wenn jetzt aber jemand nur die ersten Kapitel hört, ist es deutlich weniger als ein gekauftes Buch. Und anscheinend ist es oft so, dass Leute Hörbücher nicht zu Ende hören. Ja, deswegen ist es für die Buchverlage vielleicht gar nicht so eine tolle Nachricht. Wobei ich mich darauf frage, also ich meine, die haben ja die Lizenzen an Spotify verkauft, oder? Es ist ja jetzt nicht, Spotify hat das ja nicht einfach gemacht, sondern da wurde sich ja irgendwie geeinigt mit irgendjemandem. Es ist jetzt auch so ein bisschen weird, dass die sagen, das wollten wir überhaupt nicht, weil dann verkauft halt eure Lizenzen nicht, oder?
Also wenn ihr eure LieblingsautorInnen finanziell so richtig supporten wollt, dann kauft euch das Buch doch am besten direkt oder das Hörbuch direkt und am allerbesten noch im kleinen Buchladen um die Ecke. Das sind doch auch die schönsten. Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen dann nächste Woche wichtig werden könnten. Unsere KollegInnen vom Funk-Insta-Account, die haben mal nachgeschaut und was richtig Nices rausgefunden. In den nächsten 10 Wochen gibt es durch Ostern und Tag der Arbeit und Himmelfahrt und so weiter richtig viele einzelne Feiertage. Und das bedeutet, dass ihr in den nächsten 10 Wochen 6 Wochen habt, wo ihr immer nur 4 Tage arbeiten müsst. Also die 4-Tage-Woche, die ist in 6 Wochen jetzt auf jeden Fall zu haben. Das fängt übrigens diese Woche schon an, da ist ja Ostern. Und klar, es gilt nicht für alle. Es gibt ja auch Leute, die an Feiertagen arbeiten müssen. Denkt an die im Krankenhaus, im öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Also Shoutout und danke an die Leute, die auch an Feiertagen arbeiten.
Es geht vor allem nicht für alle Bundesländer, weil zum Beispiel von Leichnam ja nur in der Hälfte der Bundesländern überhaupt ein Feiertag ist. Aber ja, viele, viele Feiertage in den nächsten Wochen. Deswegen ist der Mai der beste Monat des Jahres.
So.
Das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich mag ich den Mai.
Hey!
Ja, Oktober ist der beste
Wieso?
Monat. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine große Liebe für den Oktober.
Ich finde den Mai mega.
Ich habe heute Morgen noch ein Oster-Funfact gehört. Es gibt ja verschiedene Osterfeste bzw. Zeiträume, wo Ostern ist, wann Ostern ist. Wenn du, also in orthodoxen Ländern zum Beispiel, ist es halt wann anders, weil die nach einem anderen Kalender das ausrechnen. Und dieses Jahr ist es aber bei allen gleichzeitig. Und das ist gar nicht so häufig. Also ist jetzt auch nicht ultra selten, aber es ist ein besonderes Ostern, weil auch die Orthodoxen und alle möglichen anderen, die Ostern feiern, das am selben Tag feiern diesmal.
Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gern, wie ihr die Folge findet und wie immer gerne bei Insta oder bei Spotify in der Kommentarbox. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Mein Name ist Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche den Esel.
Den Esel.
Ciao und ein schönes Osterfest.
Ciao, ihr Lieben.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edel Talk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Ah, herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von einer Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Funkfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr, überall wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.